Reinhören. Der Podcast aus der Bundesstadt.
Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, Corona erzeugt Wellen, auch Trägerwellen. Für viele Themen unserer Zeit und Gesellschaft. Da ist kaum was, was nicht unter Pandemieaspekten aufscheint und sich aufdrängt. Das Thema innere Sicherheit spielt eine anschwellende Rolle. Impfschleicher und Passfälscher, korrumpierte Maskenhändler, unberechtigtes Abgreifen von Unterstützungsgeld und massenhaft Hassausbrüche im Netz und in Begegnungen mit Ordnungshütern. Da kocht etwas hoch, was die Gesellschaft nachhaltig verstört. Es gibt auch schleichende Veränderungen. Michel bleibt vor dem roten Ampelmännchen stehen, selbst wenn kein Auto kommt. Aber unerklärte und widersprüchliche Antivirusregeln lassen ihn nun täglich kleine Ordnungswidrigkeiten ohne Schuldgefühl begehen. Da wird was bleiben. Wir erleben tägliches Hin und Her der Maßnahmen und Meinungen. Medien inszenieren die Sprechshows nach Ritualen der Gladiatorenspiele. Politiker sind längst so abgerichtet. Virologen hat man nun auch ins Rollenfach gedrängt. Polarisierung sichert Aufmerksamkeit. Konflikt ist Kommunikation. Sowohl als auch ist zwar Realität, aber kein Verkaufsschlager. Wir fragen, entscheidet der geprüfte Sachverhalt oder gelten irrationale Befindlichkeiten und parteipolitisches Fingerhakeln? Wir fragen auch, wie sicher fühlen sich 99,5% Gesunde, wenn vielleicht 0,5% Infizierte den Tageskurs der Grundrechte für alle bestimmen? Ihre Sicherheit ist mehr als Kriminalstatistik. Sie ist auch das Grundvertrauen in Kompetenz und gute Absichten der Entscheidungsträger. Dieses Vertrauen ist rasch vergeudet und schwer zurückzugewinnen. Wenn Selbstzweifel der Politik mit Selbstgewissheit medialer Besserwisser oder Verschwörungsfantasten kollidieren, zerbröselt die Autorität des Staates. Es zerbröseln auch ethische Standards. Ich unterbreche mich selbst. Wir müssen reden. Am besten mit Leuten, die wissen, wovon sie reden. Ich begrüße mit großer Freude und Respekt Frau Professor Dr. Christiane Wuppen. Sie hat den Lehrstuhl für Ethik und Theorie der Medizin an der Universität Köln. Man hört ihr nicht nur zu, man hört hin, wenn sie sich zu Wort meldet. Herzlich willkommen. Michael Hirz, Edem-Programmchef bei Phoenix, wird moderieren und für die innere Sicherheit unseres Treffens sorgen. Herzlichen Dank auch ihm. Ich schalte um auf Zuhören und Lernen.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Hombach, und einen schönen guten Tag nach Köln, Frau Professor Wuppen.
Guten Tag, Herr Herz.
Frau Wuppen, das letzte Jahr hat unsere Gesellschaft ja vor völlig neue Herausforderungen gestellt, und zwar nicht nur medizinisch, sondern auch gesellschaftlich. Also viele Menschen haben sich die Frage gestellt, handeln wir in dieser Situation richtig? Sind die getroffenen Maßnahmen auch gerecht? Das ist ja immer eine wichtige Frage, gerade in unserer Gesellschaft. Es hat den Charakter einer Bewährungsprobe. Wie fällt denn Ihr Urteil nach gut einem Jahr aus? Also haben wir einen bislang funktionierenden ethischen Kompass gehabt bei dem Umgang mit der Pandemie?
Wir haben uns auf jeden Fall immer darum bemüht, ethische Kriterien zur Geltung kommen zu lassen. Es hat sich aber dann bei der Priorisierung von Impfstoffen gezeigt, dass da doch andere Debatten aufkommen. Es hat ja eine erste Stellungnahme gegeben der STIKO, also der Ständigen Impfkommission, zusammen mit dem Deutschen Ethikrat und der Leopoldina, nach welchen Kriterien, die ja am Anfang notwendigerweise knappen Impfstoffe verteilt werden sollen. Und da hat man gesehen, dass es doch eine, wenn auch verständliche, aber so doch vielleicht auch zu kurz greifende Verengung auf die Kriterien der medizinischen und epidemiologischen Situation gab. Es ist ja sehr verständlich, dass man zunächst diejenigen schützen möchte, die ein hohes Risiko haben für einen schweren und tödlichen Verlauf, also die älteren Menschen und solche mit bestimmten Vorerkrankungen. Dann ist es in der Pandemie zweifelsohne wichtig, zu sagen, dass man die Ansteckungsrisiken minimiert, also diejenigen impft, die ein besonders hohes Risiko haben, infiziert zu werden und viele andere zu infizieren. Aber dann gibt es ja auch noch einen Bereich, der in den sozialen und gesellschaftlichen Bereich gehört. Wir wissen ja, dass eine Pandemie auch eine Syndemie ist. Das heißt, dass diejenigen, die ohnehin schon sozial sehr belastet sind und unter schlechteren Umständen leben müssen als andere, sowohl von der Pandemie als auch den Maßnahmen zu ihrer Eingrenzung in noch einmal besonderer Weise belastet sind. Und für mich ist das ein Grund, auch diese Gruppe bei den Impfungen zu priorisieren. Also nicht dann, wenn man die mit einem schweren medizinischen Verlauf und diejenigen mit hohem Ansteckungsrisiken durchgeimpft hat, die Priorisierung völlig freizugeben. Denn dann entsteht ja automatisch ein Wettrennen. Und da wissen wir auch, wer dann so ein Wettrennen gewinnt. Das sind diejenigen, die ohnehin schon wieder besser gestellt sind und die besseren Kontakte zur Gesundheitsversorgung und ihrem Hausarzt haben etc. Sondern dann ganz bewusst zwei Gruppen in den Blick zu nehmen, die von dieser Pandemie besonders belastet sind. Das sind die in sozial prekären Vierteln, Wohnverhältnissen und die junge Generation. Und diese beiden Gruppen würde ich in die Priorisierung aufnehmen und ganz bewusst adressieren. Das ist jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel gewesen, um zu sagen, wo ich auch soziale Gerechtigkeit als ein besonders wichtiges Thema in der Pandemie sehe.
Aber grundsätzlich halten Sie es für richtig, so zu priorisieren, dass man diese sogenannten vulnerablen Gruppen, also die, die es medizinisch am ehesten nötig haben, dann tatsächlich auch vorzieht und allen anderen vorzieht. Das ist schon richtig. Also weil es um das Schützen von Leben geht und das Erhalten von Leben geht.
Das ist völlig richtig. Da bin ich auch, da stehe ich voll dahinter. Es ist schön, dass Sie den Begriff der Vulnerabilität erwähnen, denn diese existiert ja nicht nur für die Menschen im hohen Alter und solche mit Vorerkrankungen, sondern eben genau auch für diese sozialen Gruppen, die unter engen Wohnverhältnissen leben, die sozioökonomisch zu den Schwächeren gehören, damit auch viel häufiger diese Vorerkrankungen haben, über die wir sprechen, die sich nicht so schützen können, die Arbeitsplätze haben, die nicht ins Homeoffice zu verlegen sind, die sich eine Quarantäne manchmal nicht so gut leisten können, weil sie dann um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen, die also auch prekäre Arbeitsverhältnisse haben. Sprich, wir haben hier eine Art von sozialer Vulnerabilität, die mit der medizinischen Vulnerabilität Hand in Hand geht. Das ist das, was ich eben ganz kurz angesprochen habe mit den Begriffen Pandemie und Syndemie. Also wenn wir an die Vulnerabilität anknüpfen, und das halte ich für richtig, dann müssen wir automatisch auch diese sozial bedingte Vulnerabilität mitdenken. Und insofern war mir das wichtig, das noch einmal zu betonen, dass wir diese sozialen Aspekte nicht aus dem Auge verlieren.
Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie und ihrer Bekämpfung sind ja ganz erheblich. Sie haben eben sehr akzentuiert auch die sozialen Folgen, die das hat. Aber darf man eigentlich grundsätzlich so denken, wenn es ja um den Schutz von Leben geht und vor allem um die Rettung von Leben geht? Ist das nicht eigentlich aus ethischer Sicht der höhere Wert?
Bei dem Abgleich von Werten müssen wir viele in Betracht ziehen und in eine Balance zueinander bringen. Es geht um grundrechtlich geschützte Güter, die eben von einer hohen ethischen Relevanz sind. Deswegen sind Ethik und Verfassungsrecht auch recht verwandte und sich überschneidende Disziplinen. Und bei dieser Abwägung geht es um den Schutz von Leben, um den Schutz von Gesundheit, aber auch um Gerechtigkeit, Solidarität, Freiheiten. Da ist das Leben nicht automatisch der höchstrangige Gut. Genauso wenig wie andere Güter automatisch schon den Vorrang haben. Das Einzige, was nicht abwägbar ist nach unserer Verfassung, ist die Würde des Menschen. Wenn sie verletzt ist, dann kommen auch keine Abwägungen mehr in Betracht. Aber bei dem Schutz von Leben haben wir jeden Tag viele Abwägungen. Wenn wir ins Auto steigen oder wenn wir bestimmte Nahrungsmittel zu uns nehmen, wenn wir bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen. Und so ist es auch beim Schutz der Gesundheit und bei den Diskriminierungsfragen etc. All das ist in eine ständige Balance zu bringen. Das Problem bei den sozialen Aspekten, die ich ansprach, ist aber, dass diese unmittelbar Auswirkungen auf das Leben haben. Und zwar nicht nur auf die Lebenschancen im Sinne von Entfaltungsmöglichkeiten, sondern wir sehen ganz krass beispielsweise in den USA, dass die amerikanische Bevölkerung, den People of Color und denjenigen, die in sozial prekären Verhältnissen leben, eine ungleich höhere Mortalität haben. Also ein viel höherer Anteil von Erkrankten dann auch an dieser Erkrankung, also an Covid-19 jetzt konkret, stirbt. Das heißt, soziale Verhältnisse sind Risikoindikatoren dafür, dass auch das Leben gefährdet ist. Und insofern muss man das aus meiner Sicht von vornherein auch zusammendenken. Wir sehen es im Übrigen auch in Deutschland. Wir sehen, dass Einkommenseinbußen unterschiedlich verteilt sind, dass die Belegung auf Intensivstationen ungleich stärker auf Kosten derer geht, die aus sozial prekären Verhältnissen kommen. Wir haben nur in Deutschland manchmal diese Daten nicht in dieser Konsequenz gesammelt, sodass das nicht rechtzeitig auf den Tisch kam. Die Tatsache als solche über die Verteilung der Risiken ist aber schon seit vielen Jahren bis Jahrzehnten bekannt.
Hat die Politik da falsch reagiert oder verhält sie sich im Augenblick falsch, weil sie diesen Aspekt, den Sie ansprechen, das schließe ich aus Ihren Worten, zu wenig berücksichtigt hat bisher? Oder ist das so eine Erkenntnis in einem fortlaufenden Prozess, der ja, wo jeder Zustand, der sich gerade ergibt, neu bewertet werden muss? Ich kann mich auch nicht erinnern, dass dieser Aspekt zum Beispiel vor 3 Monaten eine große Rolle gespielt hat. Das scheint ja ein Thema zu sein, das jetzt aufkommt, weil man jetzt dieses Problem erkennt. Dann könnte man auch entsprechend zum Beispiel der Politik nicht diese Vorhalte machen, versagt zu haben oder möglicherweise falsch gehandelt zu haben, weil auch die Politik ja in gewisser Weise in dieser Pandemie Neuland betritt und auf Sicht fahren muss.
Mir persönlich geht es gar nicht darum, der Politik irgendwelche Vorhaltungen zu machen. Ich glaube, keiner von uns beneidet diejenigen, die da die Verantwortung haben, gerade um ihre Aufgabe, eine solche Pandemie managen zu müssen. Ich möchte allerdings auch sagen, dass der Aspekt durchaus schon allerspätestens im November des letzten Jahres ganz konkret im Hinblick auf die Priorisierung von Impfstoffen zur Sprache gekommen ist. Er ist dann nicht politisch in der Weise aufgenommen worden, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber es ist nicht so, dass diese Erkenntnis erst jetzt kommt. Und auch die Tatsache, dass eine Pandemie eine Syndemie ist und die sozialen Faktoren zu berücksichtigen sind, hat der Europäische Ethikrat schon im Sommer letzten Jahres sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Also es mangelt nicht daran, dass dieses Thema angesprochen wird, aber es ist nicht die politische Offenheit dafür da, das in der erforderlichen Vehemenz aufzunehmen. Das kommt jetzt halt erst, indem man nun Impfmobile in sozial prekäre Verhältnisse und Viertel schickt. Das war in Köln der Fall, in Berlin der Fall. Und was ja dann auch für viele überraschend war, ich fand es jetzt nicht so überraschend, aber gut, war, dass die Menschen das dort auch annehmen. Es wurde ja den Menschen dort immer unterstellt, dass sie dann da gar nicht hingehen, dass sie aufgrund anderer kultureller Vorstellungen gegen Impfungen sind und ganz andere Fantasien damit verbinden. Ja, und von all dem ist so viel gar nicht zu merken, sondern ganz im Gegenteil. Diese Menschen stehen diszipliniert an, jetzt auch gerade wieder in Neukölln in Berlin und sind sehr dankbar, dass sich mal jemand um sie kümmert. Man muss in diesen Vierteln Partner finden, die den Zugang zu den Menschen finden, sowohl sprachlich als auch manchmal in Form der kulturellen Vorstellungen. Man muss Menschen finden, denen diese Menschen dort eben vertrauen und die dann auch dieses Angebot annehmen. Aber wie man sieht, kann das ganz hervorragend funktionieren. Wir haben jetzt aber politisch das Problem, dass nicht ausreichend Impfstoffe für diese Angebote, für diese aufsuchenden Angebote zur Verfügung stehen. Und Ähnliches befürchte ich für Impfungen dann der jungen Generation. Deswegen würde ich jetzt den dringenden Appell an die Verantwortlichen in der Politik richten wollen, dass man nicht die Priorisierung einfach aufhebt, sondern dass man sagt, wir haben immer noch ethisch gute Gründe, bestimmte Gruppen zu priorisieren und bestimmte Kontingente von Impfstoffen genau dahin zu lenken und dann erst die Priorisierung aufzuheben oder jedenfalls nur einen Teil aufzuheben. Man kann ja auch parallel denken und nicht nur eins nach dem anderen. Also man kann gleichzeitig für Hausärzte Priorisierungen aufheben und sie nur anhalten, vielleicht schon ein bisschen darauf zu schauen, welche ihrer Patienten den Impfstoff am dringendsten braucht, auf der anderen Seite aber Kontingente für diese anderen Gruppen zur Verfügung stellen. Und wenn man das parallel hinbekäme, wäre, glaube ich, auch den gesellschaftlichen Bedarfen an Gerechtigkeit noch mal mehr Genüge getan.
Aber genau das passiert ja im Augenblick, dass eben diese Beschränkungen aufgehoben werden, diese Priorisierung aufgehoben wird. Sie würden dafür plädieren, das noch beizubehalten, und zwar unter dem Aspekt von Gerechtigkeit und damit also mit einer ethischen Begründung versehen.
Ja, ich glaube, man muss, das ist der Grundsatz, die Priorisierung mit einem gewissen Pragmatismus verbinden. Wir wollen durch Priorisierung ja nicht den Fortschritt der Impfungen aufhalten. Jeder Impfstoff, der vorhanden ist, der sollte verimpft werden. Aber wir sollten so viel Anstrengung wie möglich da reinsetzen, diese Impfstoffe auch zu den Menschen zu bringen, die es am dringendsten brauchen. Es führt ja zu einer erheblichen Frustration, wenn auch jetzt noch Menschen aus den Priorisierungsgruppen 2 und 3 kein Impfangebot bekommen, aber gleichzeitig hören, dass die Priorisierung aufgehoben wird.
Erstaunlich war für mich, dass bei der Priorisierung dann eben auch Verantwortungsträger in dieser Gesellschaft, die Schlüsselstellungen innehaben, wie zum Beispiel Spitzenpolitiker, ja auch hinten angestanden haben. Also sie sind nicht wirklich prioritär an erster Stelle geimpft worden, sondern vergleichsweise spät, also die Bundeskanzlerin. Gibt es dafür gesellschaftlich keine Akzeptanz, dass man zum Beispiel so verfahren würde, dass man sagt, naja, eine Bundeskanzlerin, von deren Agieren ja eine Menge abhängt, müsste eigentlich zu den allerersten gehören, die geimpft werden? Oder würde das das Gerechtigkeitsempfinden stark stören? Man hat ja dieses Beispiel gehabt, also auf sehr viel niedrigerer Ebene mit dem Oberbürgermeister von Halle, der sich hat impfen lassen und darüber dann sein Amt verloren hat. Auch der hat ja dann argumentiert, dass er natürlich irgendwie mit seiner Gesundheit in der Funktion absolut wichtig ist und von daher eigentlich auch einen Anspruch haben müsste, vorzeitig geimpft zu werden.
Ich halte es für eine kluge Entscheidung der Politiker, dass sie sich in die üblichen Priorisierungsstufen eingeordnet haben. Denn in der Tat wäre die Bereitschaft in der Bevölkerung zu sagen, die machen daraus einen Selbstbedienungsladen, wahrscheinlich relativ naheliegend gewesen. Ich persönlich hätte es nachvollziehen können, wenn gerade die Politikerinnen und Politiker in den herausgehobenen Positionen vorgezogen worden wären. Also mich hätte das persönlich nicht gestört. Ich hätte das auch für gut begründbar gehalten. Aber sicherlich nicht in der ganzen Breite, also dass ich das jetzt auf alle Politikerinnen und Politiker ausgedehnt hätte. Und wie gesagt, angesichts der gesellschaftlichen Stimmungen war die Entscheidung, die dort getroffen wurde, wahrscheinlich eine ganz kluge Entscheidung. Der spezifische Fall in Halle, der war ja ein bisschen komplexer. Da gab es ja wohl auch ein paar Rollen zusammen, also zusammenfallende Rollen, die nicht so ganz geschickt gewählt waren. Insofern muss man da im Einzelfall immer gucken. Aber von der Grundsatzentscheidung her war das so, glaube ich, sehr klug.
Ja, apropos Stimmung in den sozialen Netzwerken, entlädt sich ja im Augenblick eine ganz enorme Wut über diejenigen, die sich durchaus erfolgreich an allem vorbeimogeln, diese Priorisierung unterlaufen und dann so in einer Art Wind und Rennen dann früher als andere an Impfstoffe kommen. Also dann gibt es eben 20-Jährige, 30-Jährige, die über ihre Eltern oder über andere Beziehungen dann schon geimpft sind, während also mancher 60-Jährige noch warten muss und eigentlich dafür bestraft wird, dass er sich an die geltenden Regeln hält. Müsste das eigentlich nicht stärker auch sanktioniert werden, wenn da eben solche ja, Umweglösungen auf illegale Art und Weise irgendwie beschritten werden?
Diese Umweglösungen und dass sich irgendwo Vorteile verschaffen, die einem in dem Moment noch gar nicht zustehen, ist natürlich ethisch hochproblematisch. Ob man jetzt politisch da vor allen Dingen seine Energie in Sanktionen stecken sollte, weiß ich nicht. Man sollte vielleicht eher positiv motivierende Schemata finden und Mechanismen, wie Hausärzte und auch andere Ärzte, Betriebsärzte etc. dann sich doch an gewisse priorisierende Regeln halten können. Also Hausärzte können ja ganz bewusst diejenigen einladen, von denen sie wissen, dass sie schwere Erkrankungen haben. Wenn man aber mit Hausärzten spricht, hört man auch, dass da sehr unterschiedliche Ansprüche unterwegs sind und manche dann einfach auch nicht erscheinen und dann müssen sie doch auf andere Listen umsteigen. Also das ist im Alltag nicht ganz so einfach. Und um pragmatisch zu bleiben, kann ich schon verstehen, wenn man dann auch andere vorzieht. Aber das ist aber was anderes, als wenn man dann plötzlich erstmal seinen Freundes- oder Familienkreis selber bestückt und eben auf Priorisierungen gar nicht mehr achtet. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt dass das ein so absolut breitflächiges Phänomen ist, dass das die gesellschaftliche Debatte dominieren sollte.
Im Zuge der Pandemiebekämpfung sind ja Grundrechte ganz erheblich eingeschränkt worden, sind immer noch eingeschränkt. Wie vertretbar ist es aus Ihrer Sicht, Geimpften und Genesenen diese Freiheiten im vollen Umfang wieder zur Verfügung zu stellen? Die stehen Ihnen ja eigentlich zu. Müsste das nicht auch passieren? Aber was macht das mit einer Gesellschaft, die dann auf die Weise noch einmal mehr zerfällt? Diejenigen, die dann die Freiheit genießen, möglicherweise wieder in Restaurants gehen, in Museen, in Kinos und so weiter. Und denjenigen, die vielleicht noch, weil der Impfstoff knapp ist, noch Wochen und Monate warten müssen, vielleicht sogar gar keine zeitliche Perspektive haben.
Ja, die Debatte läuft aus meiner Sicht ganz unselig und wird von der Regierung auch nicht gut geführt. Die Grundrechte hat jede Bürgerin und jeder Bürger dieses Landes in gleichem Ausmaß. Und es ist die Aufgabe des Staates, die Ausübung dieser Grundrechte auch jeder Bürgerin und jedem Bürger so schnell wie möglich wieder zu ermöglichen. Denn diese Einschränkungen gelten ja eben nur zur Pandemiebekämpfung. Und wenn das nicht mehr erforderlich ist, muss das auch zurückgenommen werden. Dass jetzt bei bestimmten Ausübungen von Grundrechten, und hier geht es ja im Moment vor allen Dingen um die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen und nicht um die Freiheit der Berufsausübung, die Versammlungsfreiheit, die Freiheit der Religionsausübung etc., sondern es geht ja hier vor allen Dingen mal um die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen derzeit, die also nur den Genesenen und Geimpften wieder zu ermöglichen und nicht den positiv Getesteten, halte ich für ein großes Problem und auch eine Gerechtigkeitsfrage.
Wie ist das zu lösen?
Ja, das wäre mit einer Teststrategie zu lösen und indem man in die Verordnung aufnimmt, dass eben auch diejenigen, die einen negativen Test vorlegen können, in den Genuss dieser selben Freiheiten wiederkommen können. Ich sehe nicht, warum das nur Genesene und Geimpften vorbehalten sein soll. Das vom Grundsatz her meine ich das. Im Einzelfall kann das noch gerechtfertigt sein und man muss auch zwischen unterschiedlichen Tests unterscheiden. Ein negativer PCR-Test hat natürlich eine ganz andere Aussagekraft, wie glaube ich jetzt jeder weiß, als ein Schnelltest oder gar ein selbst durchgeführter Test. Aber wenn man einen, also mindestens mal einen negativen PCR-Test vorlegen kann, dann sollten auch diejenigen wieder ins Restaurant, ins Kino gehen können, sich treffen können, etc.
Also da ein bisschen mehr Risikobereitschaft notfalls.
Warum sehen Sie da ein erhöhtes Risiko?
Ja, weil PCR-Tests natürlich nicht irgendwie eine letzte Sicherheit geben und möglicherweise ja auch, ich bin kein Mediziner, das sind Sie, aber natürlich irgendwie einen Statusunterschied schon macht zu Geimpften, oder?
Ja, rein medizinisch sind aber auch Geimpfte. Auch bei denen ist nicht ein Risiko vollständig ausgeschlossen. In dem Bulletin des Robert-Koch-Instituts ist, glaube ich, trotzdem noch ein Risiko, Virusträger zu sein und es auch übertragen zu können, in einer ganz niedrigen Prozentstufe der vollständig Geimpften vorhanden. Und der PCR-Test gilt ja nun doch als überaus aussagekräftig. Ja, 100-prozentig ist in der Medizin kaum irgendetwas. Aber der Unterschied ist gar nicht so groß. Aber ein größeres Problem sehe ich bei den Genesenen. Da ist nämlich der Anknüpfungspunkt ein positiver PCR-Test, der maximal 6 Monate zurückliegen darf. Und es wird nicht auf Antikörpertiter abgehoben beispielsweise. Jetzt kenne ich Fälle, die haben auch nachdem sie vor einem Jahr erkrankt waren, jetzt noch so hohe Antikörpertiter, dass ihnen von einer Impfung abgeraten wird. Das heißt, die sind zwar genesen, die sind wahrscheinlich auch noch immun und können auch kein Virus übertragen. Gleichzeitig fallen sie aber aus allen Formen von wieder ermöglichten Freiheiten raus, weil sie nichts von dem, was erforderlich ist, vorlegen können. Und das ist doch eine erhebliche Ungerechtigkeit. Hier müsste doch nachjustiert werden.
Sehen Sie Ansätze, dass das passiert?
Ich habe jetzt
aktuell, ja im Dialog mit der Politik.
ja nun aber auch nicht auf täglicher Basis, sodass ich nicht weiß, ob da im Moment Nachjustierungen angedacht sind. Aber ich glaube, das Problem ist schon in der Politik angekommen, dass dieses Kriterium für den Nachweis der Genesung möglicherweise nochmal ergänzt werden muss.
Sind ja viele pandemiebedingte Lasten auf die Zukunft verlagert worden. Die enormen Schulden, die gemacht werden, die müssen künftige Generationen begleichen. Und die entstandenen Bildungsdefizite, Sie haben die auch kurz angesprochen, sind ja erkennbar groß. Also spielt denn Generationengerechtigkeit keine Rolle jetzt im Augenblick bei der Strategie? Also mir wird Angst und Bange bei der Vorstellung, dass man einigermaßen jetzt durch diese Pandemie kommt, aber dann vielleicht in 2 oder in 3 Jahren die nächste Herausforderung dieser Art vor der Tür steht. Dann sind aber die Kassen leer und die Bildungslücken nicht geschlossen.
Die Bildung ist ein Kapitel, über das wir uns in der Zukunft, glaube ich, noch sehr, sehr viele Gedanken machen müssen und wo Lessons learned sehr schmerzhaft werden wird. Denn was im Bildungsbereich seit dem Ausbruch der Pandemie geschehen ist, auch über den letzten Sommer, was jetzt der Zustand digitaler Unterrichtsformen betrifft, die Häufigkeit des Kontaktes zwischen Lehrerinnen, Lehrern und Schülerinnen und Schülern, ist im Schnitt erschütternd. Es gibt wunderbare andere Beispiele, es gibt großartiges Engagement von vielen, aber es gibt nach meinem Erkenntnisstand kein einziges Bundesland, das eine wirklich klare Digitalstrategie für den Schulunterricht hat. Es gibt viel zu viele Schülerinnen und Schüler, die einfach nur zugeschickte Materialien bearbeiten. Die Zahl der Stunden, die ein Schüler und eine Schülerin am Tag mit Schulinhalten verbringt, hat sich erheblich reduziert und das jetzt schon seit einiger Zeit. Und auch das, um an den Anfang anzuknüpfen, verschärft wieder soziale Ungleichheit. Denn wer besser durch solche Zeiten kommt und besser unterstützt werden kann, das liegt ja dann nun auch auf der Hand. Solche Bildungsdefizite sind aber oft lebenslange Belastungen, was die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und auch die Entfaltungschancen insgesamt anbetrifft. Und deswegen ist es mir ja ein solches Anliegen zu sagen, Impfungen jetzt bitte auch ganz schnell priorisierterweise für die junge Generation, sofern diese Impfstoffe dann da auch zugelassen sind. Also diejenigen ab 12 werden ja wohl bald versorgt werden können. Die sollten sich aber nicht hinten anstellen müssen, sondern die sollten jetzt vorgezogen werden. Und dazu gehören natürlich dann auch in einem gewissen Umfang Kontaktpersonen etc. Denn die junge Generation hat nicht nur Bildungseinbußen, sondern die junge Generation ist in einer Lebensphase, wo das aus dem Haus gehen, das sich entfalten, das in den sozialen Räumen sich umtun, die Identität finden, sich ausprobieren, einfach auch nochmal abhängen, um da Rollen zu definieren auch und Kommunikation einzuüben etc. Diese ganze Findungsphase, die ist durch die Pandemie ja brutal abgebrochen und verhindert worden. Und insofern ist es, glaube ich, unsere gesellschaftliche Aufgabe dieser jungen Generation, die Entfaltungsmöglichkeiten so schnell wie möglich wieder zu bieten.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann sehen Sie eigentlich da auch wirklich langfristige Schädigungen, die kaum zu kompensieren sein werden. Also gerade bei dem zuletzt angesprochenen Punkt von Ihnen, also bei dem Zugang zu Lebenschancen für junge Menschen.
In der Tat kann man, glaube ich, nicht alles 1:1 kompensieren, aber man kann natürlich eine Menge leisten, indem man ganz anders in die Ausbildungen investiert, indem man Auslandsprogramme auflegt, indem man politische Teilhabe von Jugendlichen ermöglicht. Es gibt ja auch Umfragen, aus denen ersichtlich wird, dass die junge Generation sich zum Teil gar nicht gehört fühlt oder nur darauf reduziert fühlt, dass sie eben lernen, lernen, lernen sollen, aber die ganzen anderen Lebensdimensionen nicht in den Blick haben. Und insofern ist eine Jugendstrategie, die auch die Partizipation der Jugendlichen, also nicht über sie zu sprechen, sondern mit ihnen zu sprechen, in den Blick nimmt, ein etwas, womit man viel Energie freisetzen könnte.
Nicht nur in dieser Gesellschaft sind ja Reiche und Arme deutlich getrennt. Das gilt ja auch weltweit. Und das gilt ja auch für die Verteilung von Impfstoffen. Ist da eigentlich genügend Solidarität einmal innerhalb der Europäischen Union und zum Zweiten eben auch mit den Ländern der sogenannten dritten und vierten Welt, also mit Ländern in Afrika oder in Lateinamerika. Sind wir da solidarisch genug oder sind wir da wieder zu egoistisch und manchmal sogar nationalistisch unterwegs?
Nach meiner Auffassung ist die Verteilung von Impfstoffen im internationalen Raum kein Ruhmesblatt unter dem Stichwort der Solidarität. Von den bisher gut 1 Milliarde Impfstoffdosen, die verimpft worden sind, sind über 50% in USA und China verimpft worden. Und in Afrika sind gerade mal um die 2% angekommen. Die COVAX-Initiative der Weltgesundheitsorganisation, deren Aufgabe es ja ist, Impfstoffe auch den Ländern zukommen zu lassen mit niedrigem und mittlerem Einkommen, verfügt über viel zu wenig Geld und viel zu wenig Impfstoffe. Da passiert schon ein bisschen was, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Es erfolgt nicht nach Bedarf, sondern es erfolgt tatsächlich nach Macht und auch nach wirtschaftlicher Macht. Wer konnte zuerst und besonders wirkungsvoll mit den Impfstoffherstellern verhandeln? Es gibt ein Kommuniqué der Impfstoffhersteller aus dem September letzten Jahres, wo sie sich eigentlich darauf verpflichten, zu einer gerechten Verteilung von Impfstoffen auf der Welt beizutragen. Ich kann das nicht sehr erkennen, dass dieses Kommuniqué wirklich kraftvoll umgesetzt würde. Also wünschenswert wäre das, was der Generalsekretär der Vereinten Nationen auch schon vor langer Zeit als Idee vorgebracht hat, dass nämlich Impfstoffe in einer solchen Pandemie ein globales Gemeingut sind. Und hier sind Mechanismen zu finden, nach denen dann die Impfstoffhersteller natürlich auch ihre Belohnung dafür bekommen und den wirtschaftlichen Vorteil einfahren können, den es hat, dass sie eine so großartige Entwicklung hingelegt haben und sich ja nun auch nach Kräften bemühen, um den Impfstoff herzustellen. Gleichwohl wäre es über die Vergabe von Lizenzen, man muss ja nicht direkt die Patente aussetzen, aber über die Vergabe von Lizenzen.
Der amerikanische Präsident vorgeschlagen hatte, ja.
Ja, genau, auch andere. Aber es gibt eine Weltkarte, aus der erkennbar ist, wer für die Aussetzung von Patenten ist und wer nicht. Und das ist schon auch global eine sehr klare Verteilung, wie da die Meinungen laufen. Jetzt ist aber auch die Aussetzung von Patenten vielleicht nicht der ideale Weg, aber immerhin eine Freigabe von Lizenzen, eine Vereinbarung, nach denen dann an den Orten in Indien, die ja nun bei der Generika-Produktion wahrlich gut aufgestellt sind und über genug Know-how verfügen, dort zumindest die Produktionskapazitäten zu erhöhen, damit einfach möglichst viele Menschen möglichst bald geimpft werden können. Denn es schützt ja einfach auch alle. Ich meine, dieser banale Satz, die Pandemie ist nicht vorbei, bis sie überall vorbei ist, der stimmt ja einfach. Und was haben wir davon, wenn in Europa alle geimpft sind und dann entsteht in irgendeinem afrikanischen oder asiatischen Land eine Mutation, die diesem Impfschutz entkommt? Und das dann heißt, schwappt sie rüber und dann fangen wir hier wieder von vorne an.
Das ist also kurzsichtig und egoistisch von uns, beziehungsweise ein kurzsichtiger Egoismus, weil es holt uns dann irgendwann wieder ein, wenn wir nicht ohnehin irgendwie sozusagen diese Solidarität auch irgendwie einer strengen Logik folgend anwenden würden.
Ja, es holt uns medizinisch vielleicht ein, hoffentlich natürlich nicht. Und es holt uns aber möglicherweise auch in verschiedenen Hinsichten politisch ein. Denn die Länder werden das ja nicht vergessen, dass sie allein gelassen worden sind. Ja, und das Land, das dann eben dort mit der Bereitstellung von Impfstoffen in besonderer Weise nach vorne geht, wird geopolitisch später den Vorteil davon haben. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, was wir möchten, wer da in Afrika ein guter Partner sein möchte und wer nicht. Ich hätte da schon meine Präferenzen. Und insofern finde ich es gut, dass die Europäische Kommission sich durchaus da auch beteiligt und viele Impfstoffe auch für diese Zwecke zur Verfügung stellt. Gleichwohl wünsche ich mir, dass alles im internationalen Raum noch viel kraftvoller.
Ein nächster Fall, eine nächste Pandemie wird ja möglicherweise kommen. Zumindest ist das nicht auszuschließen. Haben wir, Stichwort Lesson Learned, haben Sie gerade eingeführt, haben wir genügend gelernt bis jetzt, um besser gewappnet zu sein für einen nächsten Fall?
Im Moment haben wir noch nicht genug gelernt. Dafür war die Zeit einfach nicht. Das ist ein Aufarbeitungsprozess, der schon angefangen hat, der aber natürlich noch lange weitergehen muss. Der Europäische Ethikrat hat mit einer Gruppe hochrangiger Wissenschaftler, die die Europäische Kommission beraten, und auch dem Sonderberater für Covid-19, der Kommissionspräsidentin, eine 100-seitige Stellungnahme mit vielen, vielen, vielen Informationen und Empfehlungen vorgelegt, wo es darum geht, wie man das Pandemie-Management und die Vorbereitung auf eine nächste Pandemie optimieren kann. Manche dieser Empfehlungen sind sogar auch schon in politische Maßnahmen auf der europäischen Ebene eingeflossen. Und da wird aber noch viel zu überlegen und zu gestalten sein, was die Koordination der Maßnahmen betrifft, was ein rechtzeitiges Aufmerksamwerden betrifft, wann eine Pandemie möglicherweise drohen könnte, so wie es ja jetzt auch diese unabhängige Beratergruppe der Weltgesundheitsorganisation in den Vordergrund gestellt hat, dann das Wissen zu koordinieren, also zu teilen, aber auch die Fragen zu identifizieren, die wissenschaftlich dringend geklärt werden müssen, damit man die Pandemie gut managen kann. Also angefangen davon, wie wird das Virus übertragen? Welche Krankheitswege im Körper geht es? Wie muss man vielleicht auch Medikamente entwickeln? Wie sind die Ausbreitungswege auch im Hinblick von sozialen Gradienten, wie wir es am Anfang besprochen haben? Da gibt es ja eine ganze Menge an Fragen aus dem medizinischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereich, die dann jeweils zu klären sind, um Maßnahmen gezielt zuzuschneiden.
Dann wünsche ich Ihnen, aber auch uns allen, dass Ihre Stimme genügend Gehör findet. Sie haben ja so ein bisschen einen positiven Akzent darauf gelegt, dass ja in der Europäischen Union schon das eine oder andere auch aufgegriffen worden ist. Ich denke mal, das liegt auch daran, dass Sie und Ihr Europäischer Ethikrat da beratend zur Seite stehen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch und wünsche Ihnen persönlich, aber eben auch für Ihre Arbeit alles Gute.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, Herr Herz. Alles Gute auch Ihnen.
Reinhören. Der Podcast aus der Bundesstadt.